In Verbindung sein. Der Podcast für alle, die mit Kindern in Kontakt sind und neue Impulse zu verschiedenen Themen suchen. Mein Name ist Nora Merkle. Ich bin Eltern- und Familienberaterin, Erzieherin und Mama von 2 Kindern. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns teilhaben lassen an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge.
Ich freue mich total auf die heutige Episode, denn ich habe die wundervolle Conny Besalski heute zu Gast bei mir. Und wir sprechen darüber, wie wir vom Kopf in den Körper kommen können. So schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, liebe Nora.
Ja, ich habe mir im Vorfeld, ehrlich gesagt, viele Gedanken gemacht, wie ich dich hier überhaupt vorstellen möchte, weil du schon so viel gemacht hast, dass es wirklich schwierig ist.
Ja, das stimmt.
Und das allein würde eigentlich einen Podcast füllen. Wer weiß, vielleicht machen wir das auch irgendwann. Aber heute soll es ja darum gehen, wie wir von dem Kopf in den Körper kommen. Für mich bist du, ehrlich gesagt, einfach eine Reisende und dein Wissen und dein Hunger danach sind auch super ansteckend und inspirierend, wie ich finde. Ja, und von dir und von deiner Frau durfte ich ja auch in das Abenteuer Atem eintauchen. Und darüber wird es bestimmt heute auch noch gehen, auch wenn ich mit Christine schon mal ganz speziell darüber gesprochen habe. Ja, vielleicht magst du, wenn du sagst, alle, die hier zuhören, sollten noch irgendwas ganz Wichtiges über dich wissen, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu.
Okay. Genau, also ich bin zum einen Atemcoach, auch Atemtrainerin, Breathworkerin. Ich bilde mit meiner Frau Christine Schmidt aus im Intersoma Breathwork Teacher Training, wo du eben auch mit dabei warst und offiziell zertifizierte Intersomi bist. Und darüber hinaus bin ich im Somatic Experiencing ausgebildet. Das ist eine somatische Traumatherapie-Modalität. Und aber auch noch in vielen anderen Bereichen viele, viele Ausbildungen gemacht. Schlussendlich, ja, geht's bei mir viel um das Thema Trauma, das Thema Nervensystem, Nervensystemregulierung. Und ja, Menschen bei ihrem, auf ihrem Heilungsweg, Integrationsweg zu begleiten. Schlussendlich und wirklich, ja, zum einen, ja, wieder in Verbindung mit ihrem Körper zu kommen, in Verbindung mit ihren Emotionen zu kommen. Und genau, und davor war ich professionelle Reisebloggerin für einige Jahre, aber mein eigener, sehr interessanter Heilungsweg hat mich dann irgendwann eben zum Atem gebracht und wieder zurück in meinen Körper. Und dann war die äußere Reise war erstmal complete sozusagen und dann ging es vermehrt über um die innere Reise. Und ja, ich freue mich, dass wir da tiefer eintauchen.
Was würdest du sagen, wie war denn dein Weg vom Kopf in den Körper?
Ja, der war nicht leicht, weil ich wirklich alles versucht habe, nicht im Körper zu sein. also ich habe sehr viel im Außen gesucht und war so bis ich vielleicht so 27 war oder so, habe ich ein sehr unbewusstes Leben geführt, würde ich sagen. Also ein Leben, so ein bisschen Schlafwandeln könnte man fast sagen. Ich war sehr am Außen orientiert, ich habe alles nach außen projiziert und dann kam für mich so der große Aufwachmoment 2012 nach einer sehr, für mich sehr harten, schwierigen Trennung und das, ja, ich musste irgendwie eine Art und Weise finden, mit diesem Schmerz klarzukommen. Und hatte überhaupt keine Tools, hatte wirklich keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und so weiter und habe das auch immer von mir gewiesen für die längste Zeit. Und dann, ja, ging die Reise los, aber auch da erstmal sehr stark im Außen, klar, auch über viel Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Coachings, viel Workshops und so weiter. Und ja, ich war sehr viel unterwegs, viel gereist als digitale Nomadin und war ja eigentlich gar nicht in mir zu Hause und habe schwer gestruggelt mit Depressionen, besonders auch sehr stark in sehr ungesunden Beziehungen und schlussendlich, also das Thema Körper und Atem und Somatik und so weiter, das Hat, ja, komischerweise hat es wirklich eine lange Zeit gedauert, bis das so in mein Leben kam. Und aber als es dann in mein Leben kam und als ich, aber auch da zum Beispiel, ich habe meine Yogalehrerausbildung gemacht 2015 und habe sehr viel Yoga gemacht und auch in der Ausbildung sehr viel über Pranayama gelernt, natürlich, und Meditation und so weiter. Aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Es war echt ganz interessant. Ich war eigentlich nur an den Asanas interessiert. Und irgendwann aber, als ich wieder durch eine Beziehungskrise gegangen bin, kam der Atem in mein Leben und auf einmal wurde ich neugierig und ja, hatte meine erste transformative Atemsession. Und es war für mich so eine neue Erfahrung, über meinen Körper in erweiterte Bewusstseinszustände zu kommen und dadurch einfach wirklich mit mir und meinem Körper in Verbindung zu sein, dass ich, ja, auf einmal hat sich eine riesen Welt für mich eröffnet. Und es ging dann so langsam Schritt für Schritt. Also es ging nicht von jetzt auf gleich, dass ich sagen könnte, oh ja, jetzt, ich war dann in meinem Körper zu Hause, und sondern es war wirklich auch hier wieder einfach ein langsamer Prozess. Und über die Jahre auch die unterschiedlichsten Formen von Breathwork erkundet. Und dann aber auch irgendwann somatische Therapie entdeckt. Habe lang mit einer somatischen Psychotherapeutin gearbeitet auch. Und ja, von dort immer so ein bisschen filigraner geworden, subtiler. Also von den transformativen Atemsessions langsam in die regulierenden Atemtechniken zu kommen, dann eben auch in Somatic Experiencing, was ja auch eher eine subtilere Form ist, mit dem Körper zu arbeiten. Und ja, irgendwann bin ich mit mir und meinem Nervensystem oder mit meinem Körper, meinem Nervensystem so tief in Verbindung gekommen, dass ich ja sagen würde, ich bin schon sehr gut in meinem Körper angekommen, was nicht heißt, dass ich die ganze Zeit total geerdet und entspannt durch meine Tage gehe. Es geht natürlich auch immer rauf und runter und das ist ja auch so Teil der Natur, Teil unserer Biologie, dass wir, na, Stress wird immer passieren im Leben, aber einfach auch, dass wir da einfach, ja, einfach bestimmte Mechanismen in unserem Körper haben, dass wir damit umgehen und dann aber eben wieder zurück in den Körper zu kommen, ne? Also, dass es einfach nicht mehr eine volle Dissoziation ist. Ich war früher sehr stark im Kopf, habe wahnsinnig, war einfach die ganze Zeit nur in meinen Gedanken unterwegs und war da sehr stark. Und heutzutage kann ich schon sagen, dass mein Kopf viel ruhiger geworden ist. Ich habe bei Weitem nicht mehr so viel Chaos und dieses Ruminieren und sich ständig so im Kreis drehen, das hat sich komplett eingestellt. Und selbst wenn es mal, ja, mal wieder so ein bisschen an die Tür klopft, ja, in sehr intensiven Stressphasen, weiß ich einfach mittlerweile, wie ich sehr schnell wieder in meinen Körper komme. Und das ist für mich so eines der größten Anzeichen. Also, dass ich wirklich viel weniger Aktivität in meinem Kopf habe. Und dadurch weiß ich, dass ich vermehrt in meinem Körper Platz genommen habe. Ja.
Würdest du sagen, wir brauchen echt so Erlebnisse, wie du jetzt auch beschrieben hast, dass du eigentlich durch Krisen gegangen bist und dadurch erst bemerkt hast, hey, hört mal, da ist irgendwie vielleicht ein Thema oder da könnte ich nochmal genauer hingucken oder vielleicht überhaupt auf die Suche gehen nach anderen Möglichkeiten. Weil ich höre auch immer wieder, wieso soll ich vom Kopf in den Körper? Also ist doch ganz nice hier irgendwie. Ich habe Spaß, mir geht's gut. Ne? Also dass die sich immer rausschießen oder quasi auf der Überholspur im Sympathikus durchrasen, das kriegen die nicht mal mit. Ne? Mhm. Also da fehlt so überhaupt die Notwendigkeit in deren Leben, also so gefühlt, ne? Also in ihrem Leben, da sich überhaupt auf den Weg zu machen. Glaubst du, dass wir immer solche, ja, irgendwie erstmal überfahren werden müssen vom LKW, um loszugehen?
Ja, also im Grunde, wenn man sich die Welt so anschaut und die Menschen, dann ist es definitiv oftmals der Weg. Ja. Also klar, bei mir war es definitiv der Weg und ich glaube, ich mache mir darüber auch immer mal wieder Gedanken und es gibt auch Menschen, die über einfach eine tiefe Neugierde dorthin kommen. Aber viele Menschen, die sehr viele Schutzschichten entwickelt haben in ihrem Leben, als Reaktion auf zum Beispiel traumatische Erlebnisse oder Bindungstrauma, Entwicklungstrauma und so weiter, da sind dann so viele Schutzschichten da, dass es oft einfach auch sehr, ja, fast schon eine Bedrohung ist, da tiefer zu gehen und in den Körper zu gehen, weil der Körper einfach nicht wirklich ein sehr sicherer Ort ist. Und dementsprechend, wenn das der Fall ist, und das ist für sehr viele Menschen der Fall, dann tun wir ja alles, so wie ich auch über sehr viele Jahre, dass wir nicht mit unserem Körper tiefer in Kontakt kommen müssen. Und dann das würde ja auch bedeuten, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, die uns eventuell widerfahren sind. Und insofern sind es oft die sehr schmerzhaften Erlebnisse, die Krisen, sei es nun ja in Beziehungen, sei es aber auch gesundheitlicher Natur, sei es vielleicht aber auch finanzieller Natur oder im Job, ja, Leute, die einen Burnout irgendwann haben. Also da gibt es so die Klassiker einfach, ne? Wie du gerade gesagt hast, die klassischen LKWs, die einen dann so umfahren. Und auf einmal kann man nicht mehr die Augen verschließen. Ja, auf einmal kommen auch die größeren Fragen auf. Und bei mir zum Beispiel damals war einfach die große Frage immer so, warum dieser Schmerz, warum tut es so weh? Und ich habe so in meiner herkömmlichen Welt keine Antworten gefunden. Und ich war nicht religiös, ich habe mich, ja, einfach, habe auch nie irgendwelche Bücher gelesen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und hatte einfach überhaupt keine Antworten auf die großen Fragen des Lebens auch, weißt du? Und ich glaube, das ist eine Situation, in der sich viele Menschen irgendwann in ihrem Leben wiederfinden. Und ich glaube, wir können lang durchs Leben gehen und unseren Körper ignorieren und unsere Thematiken ignorieren, unsere Traumata ignorieren. Ich glaube, das funktioniert für viele relativ lang. Manche Menschen, glaube ich, die haben eventuell einfach auch nicht den Seelenauftrag in diesem Leben, sich damit auseinanderzusetzen. Und also ich sehe auch viele Leute, die extrem starke körperliche Beschwerden haben oder auch psychische Beschwerden und trotzdem nicht tiefer gehen. Die wollen da nicht tiefer gehen. Und das ist auch okay. Und vielleicht nicht jetzt, vielleicht im nächsten Leben, who knows. Aber irgendwann kommt sonst der Punkt, bei mir war es eben so Richtung Ende 20, so mit 27, 28, wo ich nicht mehr weggucken konnte. Ich musste tiefer gehen, weil der Schmerz einfach so, so groß war. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Und ansonsten passiert, sehe ich sehr viel, also so um die 30er rum ist es für viele. Ansonsten aber, wenn es da nicht passiert, passiert es oft dann, ja, so irgendwann in den 30ern, weil auch der Körper nicht alles so mitmacht. Ja? Also wenn wir sehr viel Trauma in unserem Körper gespeichert haben und, wie du auch gesagt hast, so Leben auf der Überholspur und immer nur im Sympathikus unterwegs sind und viel chronischen Stress erleben und immer nur Halligalli und nie zur Ruhe kommen, das kann unser Körper nur bis zu einem bestimmten Punkt mitmachen. Irgendwann sagt unser System, ja, nee, so geht's jetzt nicht mehr. Ja. Und dann kommen bestimmte chronische Beschwerden, Autoimmungeschichten und so weiter, oder Menschen entwickeln ja, andere psychische Geschichten. Und auch hier, also nicht alle folgen dann dem Ruf, tiefer zu gehen. Aber viele tun's. Und ich glaube, Menschen, die über den anderen Weg dorthin kommen, also es gibt einmal den Lehrer oder die Lehrerin Schmerz, ja, und dann gibt's ja, die Alternative, die aber einfach bei vielen Menschen nicht so ohne weiteres funktioniert. Und das geht einfach über eine tiefe Neugier für den eigenen Körper und die eigenen Prozesse und so weiter. Aber ich glaube, da muss man schon eine gewisse Grund, ja, so ein Grundfundament haben. Weil je mehr wir diese Schutzschichten haben, desto schwieriger ist es, da freiwillig hinzugehen.
Ja, ich erlebe das tatsächlich viel bei eben frischen Eltern sozusagen, also die ja dann einfach nicht mehr weglaufen können. Also ich finde, in Beziehungen, das geht immer irgendwie noch. Ne? Man kann sich zumindest mal eine Auszeit gönnen, man kann sagen, so, weißt du was, wir machen jetzt mal Pause, so, und dann können wir immer noch mal gucken. Und bei Eltern ist das anders. So, die können nicht mehr weglaufen. Also bei Müttern noch mehr, weil wir schon einfach immer noch so in einer Zeit leben, wo meistens die Mütter dann auch die größte Veränderung haben, also nicht nur durch die Geburt, sondern natürlich auch, dass sie einfach mit den Babys dann zu Hause sind. Und du kannst nicht mehr weglaufen. Du hast da einfach so ein Kleinkind und dann kommt natürlich
das geht
noch
nicht weg.
Das geht nicht weg. Du kannst es weder zurückschicken noch sonst was. Dann hast du zusätzlich
noch eine Pause
Schlafentzug,
machen.
Nix. Du kannst einfach nicht mehr. Und dann kommt diese schlimme Erschöpfung, gell, dass man einfach nicht mehr kann durch Schlafentzug, durch dieses Kind, was vielleicht weint die ganze Zeit, der, wo also so viele Triggerpunkte sind, dass man eigentlich nicht mehr weggucken kann. Ja, also die dann natürlich denken, dass mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Aber eigentlich ist es natürlich einfach auch die ganze eigene Erinnerung und die ganze eigene Prägung der eigenen Kindheit, die dann da wieder hochkommt. Ja.
Also du siehst es sehr viel auch bei Müttern, dass die irgendwann dann an ihre Grenzen kommen.
Hauptsächlich bei Müttern.
Und dann
also die Väter, das ist schon, sie sind schon offener geworden, aber es ist schon meistens so, dass die erst über die Mütter dann kommen. Ne? Dass die dann sagen, okay, meine Frau hat gesagt, vielleicht sollten wir mal uns damit auseinandersetzen oder die kann nicht mehr, ne? Dass es dann auch über diese Richtung geht. Aber hauptsächlich Mütter, die einfach sagen, ich kann nicht mehr und auch ich möchte das so mit meinen Kindern nicht machen, wie ich das natürlich selber erlebt habe. Also dass da dann eine Bereitschaft ist, hinzugucken, gar nicht für sich selber, sondern eigentlich für die Kinder.
Ja, im Grunde ist es ja auch eine Form von Burnout einfach, ne? Also ich glaube, man spricht immer nur von Burnout im Bereich der Arbeit und im Business, aber schlussendlich erfahren viele Mütter, ne, Burnout eigentlich auch in der Erziehung und in der Familie. Und ja, klar, dann irgendwann, wenn es nicht mehr geht, dann, wenn alle Strategien nicht mehr helfen, die man so versucht hat, dann ist oftmals der Weg, dann ja tiefer zu gehen, nach innen zu gehen. Ja.
Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, weil wir ja irgendwie alle nicht mehr artgerecht leben, sozusagen. Also schon sehr kleine Kinder werden trainiert, ne? Also von Schlaftraining bis Emotionen nicht fühlen, Wut wegmachen wollen, später in der Schule nicht zur Toilette dürfen, wenn wir müssen und. Ja, also da könnten wir jetzt ewig weitermachen, wie Kinder konditioniert werden. Und ich merke, dass Eltern das so schwer fällt, da was zu verändern, weil die selber so konditioniert wurden. Also das braucht schon ein krasses Bewusstsein, da Veränderung wirklich nachhaltig herbeizuführen sozusagen. Ne? Also was würdest du sagen, wenn jetzt Eltern da zuhören und sagen, ich will dafür schon losgehen, was wäre denn so der kleinstmögliche Schritt aus deiner Richtung, also in diese Richtung zu gehen aus deiner Sicht, um wieder mehr dieses artgerechte Leben kennenzulernen, insofern das natürlich möglich ist in der Welt, in der wir leben.
Ja, und das ist gar nicht mal so leicht, ne, wie du auch sagst. Also wir leben in einer modernen Welt im Jahr 2024, die einfach nicht wirklich artgerecht ist. Und wir verbringen, viele von uns verbringen sehr viel Zeit, ne, vor Bildschirmen. Die nicht an einem Schreibtisch arbeiten, die haben aber auch ihr Handy. Also ich glaube, die durchschnittliche Bildschirmzeit bei den Leuten sind mehrere Stunden am Tag, also ne, 3, 4, 5, 6, oftmals noch mehr Stunden am Tag, die nur am Handy verbracht werden. Und dann kommt noch so die Bildschirmzeit obendrauf, die wir zum Beispiel durch unsere Arbeit am Bildschirm verbringen. Also allein das ist ja schon mal ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, dass wir dadurch auch einfach uns viel weniger bewegen, viel weniger in direkten Kontakt mit anderen Menschen sind. Dann natürlich auch die Art und Weise, wie wir essen, ja? Also dass die einfach in vielerlei Hinsicht in vielen Haushalten auch nicht sehr repräsentativ dafür ist, wie die Menschheit sich eigentlich die längste Zeit ernährt hat. Und insofern ist es natürlich auch nicht so easy und einfach sein ganzes Leben umzukrempeln. Ich meine, manche Menschen machen das, ne, und krempeln ihr ganzes Leben um, machen Selbstversorger und so weiter und so fort und ziehen in die Natur. Und ich meine, ne, meine Frau und ich, wir haben schon auch sehr bewusst entschlossen, dass wir in einen kleinen Ort ziehen, hier nach Portugal, und wo sehr viel Natur drumherum ist. Ja, wir leben am Meer und klar, das ist natürlich auch ein Privileg, das sich so auswählen zu können. Aber wir haben uns eben speziell für einen kleinen Ort entschlossen und nicht für eine Stadt oder wo viel Halligalli ist. So. Und das war eine bewusste Entscheidung, um unser Leben zu entschleunigen und um ja wieder mehr bei uns anzukommen. Und ich denke, dass ja im Grunde genommen, und es muss jetzt nicht, ne, so eine große Entscheidung sein, so dass ich mein komplettes Leben irgendwie umziehe. Viele Leute haben das aber auch gemacht, ne, während Corona, die sind aus der Stadt rausgezogen und das Land wurde auf einmal wieder interessanter. Und das ist definitiv eine Bewegung, die ich schon auch unterstütze, weil ich einfach für mich merke, wie stark das mein Nervensystem beeinflusst. Und ich merke sehr stark dann auch den Wechsel, wenn wir zum Beispiel nach Lissabon fahren. Und merke ich so, wie sich die Energie in meinem Körper verändert. Ganz besonders dann, wenn wir wieder zurückkommen und von der Autobahn dann abfahren und wieder hier in unseren kleinen Ort fahren und dass da einfach mein Nervensystem ganz schnell wieder runterfährt. Das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied. Und insofern, glaube ich, kommt es schlussendlich auf die kleinen Dinge auch aber drauf an, ne? Also gerade für Menschen, die in einer Großstadt leben und einfach ja, ein sehr stressiges Leben haben und vielleicht auch mehr wie ein Kind haben und einen Job haben und einfach viel zu tun ist. Und schlussendlich können wir nur auch das weitergeben an unsere Kinder, was wir selber leben, ne? Und insofern, ne, fängt es damit an, zum Beispiel, dass wir die Natur wieder wertschätzen. Und das können wir auch in der Großstadt, ja, dass wir vermehrt auf Spaziergänge gehen, ne, auch mit unseren Kindern, dass wir Zeit draußen verbringen, dass wir wirklich für uns wieder erfahren, was es bedeutet, in Verbindung mit der Natur zu sein und ne, in Parks zu gehen oder aus der Stadt rauszufahren, ne, dass wir so tägliche kleine punktuelle Momente haben, in denen wir uns mit der Natur verbinden und vielleicht einmal die Woche ja, irgendwie einen Ausflug machen aus der Stadt raus, zum Beispiel, könnte was sein. Ja. Das wäre sowas, was man aktiv tun könnte. Und ansonsten bin ich natürlich ein großer Fan vom Atem, weil der Atem, der bringt uns ganz, ganz schnell wieder zurück in den Körper und entschleunigt uns sehr, sehr schnell. Und allein, dass wir, ja, und auch wenn wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, aber ein paar Minuten am Morgen vielleicht, ja, und ein paar Minuten am Abend, oder dass wir ja, den bewussten Atem in so unseren täglichen Ablauf ein bisschen mit integrieren. Sei es nun, dass ich beim Zähneputzen mich mit meinem Atem verbinde, ja, und mehrere bewusste Atemzüge mache. Oder wenn ich koche, ja, für die Familie und dort mir den Moment nehme, um mit meinem Atem wieder einzuchecken, den Atem wieder zu verlangsamen, schaue, dass ich meinen Atem tiefer in meinen Körper bringe, ja, und wieder mit meinem Zwerchfell verbinde, statt in der Brustatmung zu sein und eher flach zu atmen. Also der Atem ist eine wundervolle Art und Weise, wie wir sehr schnell wieder zu unserer eigenen Natur auch wieder zurückkommen. Aber ich finde, also so die größten Hebel, finde ich, ist zum einen, ja, der Atem, ist zum anderen definitiv Zeit in der Natur. Da verlangsamt sich einfach alles. Ich gehe jeden Tag raus mit unserem Hund, entweder in den Wald oder ans Meer. Wobei der Wald hat nochmal ein größeres Potenzial der Verlangsamung, finde ich. Während beim Meer, da ist ja immer auch was los. Also gerade hier am Atlantik, da bewegt sich einfach sehr viel an Energien auch. Ne? Und ich merke einfach so stark, wenn ich, ne, mein Kopf ist voll oder ich mache mir über irgendwas Gedanken und dann gehe ich raus und bin eine Stunde unterwegs und ich komme zurück und es ist wirklich wie neu geboren, wie einmal irgendwie abgeduscht energetisch. Es ist unfassbar. Und insofern, der andere Punkt ist, glaube ich, der uns extrem stark beeinträchtigt, besonders auch chronische Krankheitsgeschichten, aber auch sehr viel so Menschen, die viel mit Ängsten zu tun haben, Panikattacken und so weiter, aber ganz besonders auch Depressionen. Und es ist einfach, dass wir uns viel zu wenig bewegen. Und ich habe erst gestern in unserer Live-Session in der Ausbildung drüber gesprochen, haben wir über Depressionen gesprochen. Und ich habe damals angefangen, als ich mit Depressionen zu kämpfen hatte, ich habe sehr viel Yoga gemacht, habe viele Sachen gemacht und habe gestruggelt und hatte irgendwie den Ruf, ins Fitnessstudio zu gehen und zu pumpen. Und ich habe krass gemerkt, was das mit meiner Psyche gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann auch recherchiert und es gibt wirklich wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen zwischen Pumpen, ja, im Fitnessstudio, Gewichte heben und der Verbesserung von Depressionen zum Beispiel. Ja. Also ich glaube sehr stark daran, dass viele unserer Problematiken, die wir haben, wenn wir wieder zurückgehen würden zu mehr Bewegung jeden Tag, ja, sei es spazieren gehen, aber auch etwas intensivere Bewegung, mehr Zeit in der Natur verbringen würden und uns mit unserem Atem verbinden würden, dass das drei Aspekte sind, die wahnsinnig viel an Veränderung bringen würden über die Zeit. Und mehr als zum Beispiel Ernährung. Also auch da gibt es Studien dazu. Also wir fokussieren uns ja sehr stark oft auch auf Ernährung, ja, zu Hause, weil das können wir auch sehr gut kontrollieren und dass wir alle Bio kaufen und uns gesund ernähren und sowas. Und das ist noch, finde ich, oftmals so mehr der Fokus als zum Beispiel Bewegung, Natur und der Atem. Aber wenn wir Bewegung Natur und Atem hinkriegen, dann können wir eigentlich mit einer Ernährung, die nicht so gesund ist, viel besser klarkommen als andersrum. Also wenn wir zum Beispiel nur unsere Ernährung optimieren würden, aber nicht die anderen drei Bereiche, dann würde unser Körper trotzdem Probleme damit haben.
Mhm.
Insofern, ja, finde ich, glaube ich, geht es wirklich um die kleinen Schritte auch, definitiv. Und gerade auch bei Menschen, die einfach sehr busy sind und viel Stress haben und eine Familie haben, glaube ich, ist es wichtig, wirklich auch ins Mitgefühl zu gehen und zu gucken, was ist denn möglich eigentlich? Wie kann ich diese kleinen Bereiche in meinen Tag integrieren, dass ich da wieder mehr in die Verlangsamung komme, wieder vermehrt in meinen Körper zurückkomme? Ja.
Also würdest du sagen, diese drei Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wären auch Hauptpunkte, um wieder mehr im Körper anzukommen und weg vom Kopf und vom Denken?
Welche der drei das am stärksten unterstützt, meinst du?
Also einfach diese drei gesamt, würdest du sagen, oder?
Würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein paar Hebel sind im täglichen Leben, die wir anwenden können, um eine große Veränderung in unserem Körper, also in der Art und Weise, wie wir mit unserem Körper in Verbindung gehen, hervorbringen. Auf jeden Fall, definitiv.
Auch den Körper wieder mehr zu spüren, überhaupt erstmal, weil das stelle ich fest, dass das, also die größte Herausforderung ist erstmal, das überhaupt wieder zu bemerken, also den Körper. Ne? Also wenn ich mit Klienten und Klientinnen da mal so nachfrage, ne, wie ist denn dein Gefühl dazu oder wie fühlt sich's denn an, dann ist da Schweigen. Also uns fehlt ganz viel, fehlen die Worte, ne, die Kommunikation darüber, was wir fühlen. Und fühlen geht tatsächlich noch, finde ich. Also es wird richtig schwierig, wenn es dann Richtung Körperempfindungen geht. Also ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen traurig oder ich bin richtig wütend darüber. Das geht noch gerade so. Aber das zu orten im Körper und wie fühlt sich das an im Körper, da ist ganz großes Schweigen.
Ja, das ist dann so das nächste Level, ne? Also ich würde das so ein bisschen aufteilen, auch je nachdem, wo jemand steht zum Beispiel. Wäre so das erste Level mehr Bewegung, Natur und Atmung, ja, in sein Leben zu integrieren. Und dann wird es irgendwann interessant, wenn ich dann so ein bisschen, ja, so mein Leben ein bisschen verlangsamt habe, ne, über den Atem ja auch schon eine Verbindung zu meinem Körper aufgebaut habe, wäre dann der nächste Schritt, den du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich, da tiefer zu gehen und insofern wieder in die subtilere Verbindung mit meinem Körper zu gehen, nämlich über die Körperempfindungen, ja, wie du es gerade auch angesprochen hast. Und das ist eine Thematik, klar, die sehe ich auch sehr stark in meiner Arbeit. Und aber auch, ne, in meinem Leben, ich hätte dir lange nicht sagen können, wie sich Wut in meinem Körper anfühlt oder Traurigkeit oder wie auch immer. Es war wirklich eine totale Abspaltung eigentlich. Ja? Also Emotionen haben sich bei mir die längste Zeit nur im Kopf abgespielt. Und ich glaube, das ist eine Thematik für viele Leute da draußen. Ja? Wir denken unsere Emotionen, wir fühlen unsere Emotionen eigentlich gar nicht wirklich. Und wobei das uns aber auch in der Emotion hält, ist dieses Gedankenfühlen. Denn wenn wir in den Körper kommen und unsere Gedanken wirklich, unsere Emotionen wirklich fühlen, das erlaubt die Emotion dann wirklich durchzufließen, ja? Und diesen Stresszyklus auch zu vervollständigen. Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Und das ist ein Grund, weswegen ich auch weiterhin sehr fasziniert bin von Somatic Experiencing und von anderen somatischen Ansätzen, die uns helfen, wirklich, ja, Empfindungen in unserem Körper wieder zu identifizieren, Emotionen in unserem Körper wahrzunehmen. Und das ist, ja, das sind Schritte, die man oft schwer alleine gehen kann. Also ich finde, da ist es schon oft wirklich sehr hilfreich, eine Unterstützung zu haben, mit einem Coach zu arbeiten, mit einem Therapeuten zu arbeiten. Denn da oftmals ist der Körper, wie gesagt, kein sicherer Ort. Und dann brauchen wir eine Guidance, eine Leitung und eine Führung, die uns hilft, langsam in die unterschiedlichen Dimensionen unseres Körpers wieder Platz zu nehmen und Sicherheit im Körper zu finden. Und das war bei mir auch ein langer Prozess. Also ich würde sagen, so das erste Level ist vielleicht so eine grobe Art und Weise, wieder mehr in Verbindung mit dem Körper zu kommen. Und dann gibt es eben die etwas feinere, subtilere Art und Weise. Und es ist durchaus echt interessant, einfach wie stark wir alle im Kopf sind, ja, wie unfassbar stark wir im Kopf sind und analysieren können und planen und strategisieren und so weiter und wie schwer sich Menschen tun, ja, zu identifizieren, was sich im Körper tut, wenn sie sich zum Beispiel wütend fühlen. Ja. Ich sehe das auch sehr häufig in meiner Arbeit und gerade im Somatic Experiencing ist es auch so, dass wir gerade wenn jemand dann eine Geschichte erzählt und da sehr intensiv drin ist und dann geht es uns nicht unbedingt um die Story. Ja, also klar, ich höre die Story und so weiter, aber uns geht es eher darum, was passiert denn in dir, während du mir diese Geschichte erzählst? Von dem, was dein Mann gestern gemacht hat oder deine Kinder oder deine Mutter und so weiter, was dich so getriggert hat und so weiter. Ja, und dann merkt man richtig, wie die Leute, während sie diese Story erzählen, dann werden die immer schneller und na, du merkst, da passiert sehr viel energetisch und die Leute sind vermehrt im Sympathikus und na, die Stressenergien werden mehr und na, wir gehen so die Kurve nach oben und dann unterbrechen wir sehr häufig und sagen dann, ah ja, und dann, was passiert denn da gerade in dir, wenn du das so erzählst? Was kannst du denn da gerade wahrnehmen? Und das ist oftmals am Anfang ein bisschen schwierig, aber das heißt schwierig, das ist halt einfach Teil des Prozesses, ne, am Anfang mit Klientinnen, dass die zum einen nicht gern unterbrochen werden in den Geschichten. Ich kenne das selber auch aus meiner eigenen Therapie. Ich fand das immer scheiße. Ich war mitten in der Geschichte drin. Und auf einmal meinte meine Therapeutin, mich zu unterbrechen in meinem Redefluss. Aber das ist halt schlussendlich nicht das, was uns wirklich hilft, zu integrieren. Also die Story immer wieder zu erzählen, das können wir. Das ist easy. die Einladung ist es, dass wir schauen, inwieweit was passiert in meinem Körper, welche Empfindungen kann ich da wahrnehmen und das Ganze zu verlangsamen. Also die große Arbeit wirklich in der Somatik und immer wieder, ne, oder wenn du mich fragst, so, ne, wie können wir mehr wieder in unseren Körper kommen, das große Wort ist wirklich Verlangsamung. Mhm. Wir können nur über Verlangsamung wieder eine Verbindung zu unserem Körper aufbauen. Und das ist eben auch so Teil der somatischen Therapie ist, diese Prozesse zu verlangsamen, damit wir wieder die kleinen Details in unserem Körper wieder wahrnehmen können. Aber verlangsamen ist oftmals schwierig für Menschen.
Ja, vor allem, wenn die so auf der Überholspur im Sympathikus durchrasen, ne?
Genau, ja, weil da sind wir gewohnt, sehr schnell zu sein, ja, und sehr schnelle Gedanken zu haben. Unser Kopf ist ja viel schneller als der Körper.
Ja, und ich finde, es wird ja auch als was sehr Tolles dargestellt. Ja, also gerade in der Businesswelt, gerade wenn man, also auch selbst Familie, ja, also die Eltern oder Mütter, die alles gemanagt kriegen, die noch nebenher irgendwie den super veganen, weiß ich nicht, was Kuchen backen, immer top gestylt sind und noch eine scheinbar tolle Beziehung führen und noch die 5 Kinder händeln. Also es wird ja auch immer als sehr löblich dargestellt, wenn wir quasi sehr gut im Funktionieren sind.
Ja, das stimmt. Ja, wenn wir gut im Funktionieren sind, wenn wir viel erreichen, wenn wir viel tun, machen, dann auch hier wieder das eigene, der Kontrast zum Tun ist das Sein und das Sein ist ja wiederum in die Verlangsamung zu gehen. Und natürlich, das ist natürlich auch so ein Faktor, ne, in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir da einfach sehr ermutigt werden, ein schnelles Leben zu führen und viel zu machen, viel zu tun, viel zu erreichen, viel Geld zu verdienen, das Business immer mehr, immer weiter. Und ich glaube, insofern könnte man schon auch von einer Art kollektiven Trauma eigentlich sprechen. Weißt du, also das ist ja klar, ne, gibt's die individuellen Traumata und Konditionierungen und dann wiederum gibt's das, was wir in der Kultur erleben und in unserer Gesellschaft. Und insofern ist das natürlich schon schwierig, da auszubrechen oder ja, es für sich anders zu machen. Und im Grunde genommen, das vieles, was wir so im Leben und in der Gesellschaft gelernt haben, wieder zu verlernen. Und ich habe auch so viele Jahre ja ständig nur auf Reisen, immer nur von einem zum nächsten und immer nur im Außen. Und es war für mich irgendwie auch gar keine Option, so nicht zu leben, weil ich wusste ja nicht anders. Das ist ja wirklich wie dieser Metaphor oder diese Parabel vom Frosch, das ein bisschen makaber, aber ein Frosch, der im heißen Wasser ist und wo das Wasser immer, ne, heißer gemacht wird, bis es irgendwann kocht, der stirbt eines sehr leidigen Todes und springt nicht aus dem Topf raus. Aber wenn du einen Frosch in ein brodelndes, heißes, kochendes Wasser reinschmeißt, dann springt er sofort wieder raus. Ja, also wir sind quasi die Frösche im Kochtopf. Ja, und kriegen es eigentlich gar nicht mit, wie heiß der Kochtopf eigentlich ist. Und die rausspringen, da muss man einfach schon auch sehr mutig sein. Oder ne, der andere Vergleich, den ich auch immer sehr gut finde, ist, dass wir wie die Fische im Wasser sind, die nicht wissen, dass sie im Wasser schwimmen. Ne? Es gibt ja die Story von den zwei kleinen Fischen, die im Wasser schwimmen, die zwei Mädels. Und dann schwimmt ein älterer Fisch vorbei und sagt so, hey Mädels, na, wie ist das Wasser so? Und die eine sagt so zur anderen, hä, Wasser? Und es ist so, wir wissen nicht, dass wir im Wasser schwimmen, weißt du? Und in vielen Bereichen könnte man sagen, dass unser Wasser halt nicht mehr so gesund ist, in dem wir schwimmen.
Ja.
Und dem sich bewusst zu werden, ist, ja, es ist eine große Aufgabe. Und das, ne, ich meine, wir können über Social Media sagen, was wir wollen, aber schlussendlich, glaube ich, hat es auch einen guten Faktor, nämlich, dass viele Menschen mehr und mehr dadurch auch aufwachen, weil wir einfach viel mehr Zugang zu Informationen haben und auch diese Prozesse dort teilen und so weiter. Insofern hat es schon auch was Gutes, finde ich.
Ja, ist auf jeden Fall ermutigend und trotzdem muss man ja den Schritt selber tun. Also ich stelle immer wieder fest, dass wir ganz viel wissen, aber eben nicht ins Tun kommen. Und wenn das Wissen reichen würde, wären wir ja alle total erleuchtet heutzutage. Das ist aber leider nicht so. Das heißt, es muss ja trotzdem jeder irgendwie seinen Prozess machen. Also da.
Nee, es gibt ja Gründe, warum wir stecken bleiben, ne? Oder warum wir da nicht weiterkommen. Und auch die sind wahnsinnig interessant, sich anzugucken. Ich bin ein sehr großer Fan und arbeite auch sehr viel mit dem IFS, mit dem Internal Family Systems, also mit der Arbeit mit den Anteilen. Und ich meine, da geht es ja oftmals auch um kleine Dinge, bei denen wir Schwierigkeiten haben, da in die Umsetzung zu kommen. Sei es nun zum Beispiel, hatten wir gestern auch wieder in der Ausbildung, kennst du wahrscheinlich auch das Thema noch aus deiner Zeit, dass viele Leute Problematiken haben mit einer täglichen Atempraxis. Mhm. Ja, die sind in der Ausbildung zum Atemcoach, zum Breathworker und haben Schwierigkeiten mit ihrer eigenen täglichen Atempraxis.
Ja, das war für mich ehrlich gesagt auch so. Also als ich schon gehört habe, Hausaufgaben, gingen bei mir die roten Lichter an damals. Ne? Ja. Also gar nicht mal, weil ich keinen Bock auf Atem hatte, sondern weil ich als Mama von zwei kleinen Kindern und ich hatte ja zwei Ausbildungen gleichzeitig zu dieser Zeit auch noch zusätzlich, also voll Überholspur eigentlich, aber dann noch zu wissen, ich soll jetzt täglich was machen, war für mich Vollkatastrophe. Ja, und dann, also was mir wirklich geholfen hat, war eigentlich zu schauen, wie kann ich denn das in meinen Alltag, ja, ich muss nicht morgens eine Stunde Praxis machen, sondern wie kann ich es denn in meinen aktuellen Mama-Alltag einbauen? Und das war ein super spannender Prozess für mich, zu bemerken, dass es dann automatisch wurde. Also ich habe wirklich nur geguckt, wo kann ich das machen, ohne Mehraufwand zu haben. Also kein To-Do. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Also einer war zum Beispiel abends, während ich meine Kinder in der Einschlafbegleitung hatte und jedes Mal, also wenn ich bei meinem Sohn lag zuerst, habe ich eine Atemübung gemacht und dann bin ich zu meiner Tochter ins Bett und habe die andere Atemübung gemacht. So, da hatte ich schon 40 Minuten Atempraxis jeden Tag. Ich die einfach jeden Tag ins Bett begleite und ich liege da eh, so Win-Win-Situation, weil mein Nervensystem fährt runter.
Der Nervensystem fährt ja auch runter, ne? Also
genau.
Korregulation und so.
Voll, ja. Ne? Und dann zu gucken, wo lässt sich das einbauen? Oder beim Autofahren, immer wenn ich zurückgefahren bin von der Kita und Schule, habe ich im Auto eine Atemübung gemacht. Ich habe dann vielleicht nicht die Boxatmung gemacht, so, ne? Sondern halt eine andere. Aber immer zu schauen, wann kann ich es machen ohne Mehraufwand? Und dann wurde das so automatisch, dass ich auch mal Bock hatte, das einzuplanen, mal 10 Minuten mich nur für mich hinzusetzen. Oder am Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, gemerkt habe, ach, das mache ich jetzt einfach noch für mich. So, vielleicht keine Stunde, aber vielleicht noch mal eine Viertelstunde einfach so zusätzlich, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Und da zu schauen, eben gerade für Eltern, wie kann ich es denn in meinen Alltag integrieren?
Total.
Weil das stresst schon, ne? Wenn ich von vornherein höre, oh Gott, ich muss jetzt hier, und alle kriegen es hin, nur ich nicht. Zu schauen, wie kann ich es für mich passend machen?
Definitiv. Das ist so wichtig bei so einer täglichen Artenpraxis, dass wir es wirklich individualisieren und auch für die Lebensumstände der Person auch anpassen. Und das nicht einfach überstülpen, weil natürlich schaut das Leben von dir zum Beispiel mit zwei Kindern ganz anders aus als von einem Studenten. Ja. Aber was ich eben auch gesehen habe, auch die Leute, die eigentlich genügend Zeit gehabt hätten, die oder Zeit haben, die strugglen trotzdem, ihre Artenpraxis zu machen. Und dann ist ja da wiederum interessant zu gucken, okay, was ist denn da los? Was ist denn das für ein Widerstand? Ja, also wir können natürlich hergehen und das einfach nur so von außen uns angucken und sagen, ah ja, da hat jemand Probleme in der täglichen Artenpraxis, okay, dann gebe ich dir mal das Buch von die 1%-Methode und gebe ihm 1000 Strategien an die Hand, um endlich ins Tun und ins Machen zu kommen. Ja? Und ich meine, das machen ja viele Leute auch, die lesen ja 1000 Bücher, 1000 Persönlichkeitsentwicklungsbücher, aber es verändert sich nichts. Und dann ist ja interessant zu schauen, ja, warum verändert sich denn nichts? Wieso machen die Leute denn nicht das, was die in den Büchern lesen? Und dann kommt man halt oft drauf, und deswegen bin ich so ein Fan von der Arbeit mit den Anteilen, zu gucken, okay, was ist denn da für ein Anteil, der eigentlich keine Veränderung möchte, der eigentlich, der irgendwie vielleicht Angst hat. Ja, der, also da zu schauen, was ist das für ein Widerstand? Weil es gibt ja einen Anteil, der will. Es gibt einen Anteil, der hat sich für die Ausbildung angemeldet, der will eine tägliche Artenpraxis haben, der findet es toll. Dann gibt es aber auch einen Anteil, eben der das vielleicht nicht will. Und der hat bestimmt einen guten Grund. Und das finde ich interessant, uns anzugucken. Was liegt da drunter? Und das können wir jetzt, ne, auf die unterschiedlichsten Geschichten anwenden. Ja, also wenn jemand meinetwegen endlich eigentlich sich selbstständig machen möchte, ja, und kommt da nicht in die Gänge, dann kann ich ja noch so viele Bücher lesen, ja, über Berufung finden und über wie ich ein Business aufbaue und Marketing und so weiter. Das heißt noch lange nicht, dass jemand ins Tun kommt. Ja, also ich kenne da genügend Leute, die über viele Jahre weiterhin in dem Leben, das sie haben, stecken bleiben. Und da werde ich dann immer hellhörig. Wenn wir denken, ah, sehr interessant. Und dann will ich tiefer gehen und mir das genauer angucken, was denn da für Anteile sind, die das Ganze sabotieren sozusagen. Also wir sprechen dann oft von Selbstsabotage, aber es ist oftmals sehr negativ konnotiert, weil eigentlich ist es eine fehlende Kapazität.
Mhm. Ja. Ja, immer nach dem guten Grund suchen, sage ich immer. Mhm. Also es hat alles einen guten Grund und wir müssen nur schauen oder ein bisschen graben zusammen, wo ist der, dass wir uns dafür entscheiden, es nicht zu tun.
Genau, aber oftmals bleiben wir halt an der Oberfläche, ne? Genau. Und verlieren uns in, wie gesagt, irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und kommen aber nicht tiefer. Ja, oder auch da wiederum, ne, wenn jemand weiterhin, kannst du sicher auch so Menschen, die immer wieder sich beklagen über ihr Leben oder was da nicht richtig läuft, aber einfach nichts tun, ja, auch das ist ja interessant, sich anzugucken, warum. Was hilft es den Leuten denn, immer zu jammern? Also auch dieser Anteil hat ja seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, das ist eben so das Schöne an der an dieser Anteilsarbeit, ist, dass jede Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir reagieren, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und da zu fragen, so, wofür ist das denn gut? Ja, wofür ist es denn gut, dass du nicht ins Tun kommst? Mhm. Wofür ist es denn gut, dass du weiter in deinem Kopf bleibst? Wofür ist es denn gut, dass du nicht deinen Job kündigst, obwohl du es möchtest? Ja, und das finde ich ist eine wahnsinnig wichtige Frage.
Ja, und eröffnet erstmal den Raum dafür, also einen wohlwollenden Raum, sage ich mal, dafür, dass das da sein darf, ne? Das wurde oft bis dahin ja als etwas Schlechtes dargestellt. Ne? Jemand ist zu faul oder kriegt es halt nicht hin. Also da kommen ja dann die ganzen Glaubenssysteme, ploppen da auf. Und das mal als was Gutes auch anzusehen, was da ist, weil das uns irgendwann mal vor irgendwas beschützt hat. Es hat ja einen guten Grund.
Total, das so absolut. Es ist... Im Grunde sind wir oftmals im Widerstand mit dem Widerstand. Ja. Und dann ist es ja kein Wunder, dass wir im Stau stecken bleiben. Da geht nichts vorwärts und zurück, wenn wir weiter in diesem Widerstand mit dem Widerstand bleiben und uns vielleicht selber dafür abwerten und selber dafür kritisieren. Viele von uns haben einen richtig starken inneren Kritiker. Und ne, sagen wir, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel mit der täglichen Atempraxis. Wir wollen die tägliche Atempraxis machen, machen sie aber nicht. Dann gibt es noch einen Anteil, der uns dafür kritisiert, dass wir sie nicht machen. Weißt du? Wieso kriegen es dann die anderen hin? Ich krieg's nicht hin. Da, 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 da. Also, das ist ganz spannend, dem Ganzen so auf den Grund zu gehen, was denn da eigentlich in unserer Psyche, aber natürlich auch in unserem Körper eigentlich los ist. Ja.
Ja, und auch dadurch lernen wir uns nach und nach immer besser kennen, ja, und unseren Körper auch, ne, und viel unserer Vergangenheit auch. Und
Ja,
ich
und das ist, sorry.
ja, ich merke, dass davor eben auch ganz viel Angst ist, ne? Da nochmal so ein Schrittgefühl zurückzugehen. Also was ich oft höre ist, naja, jetzt lassen wir die Vergangenheit mal ruhen. Ich will jetzt nicht immer in der Vergangenheit graben und bemerken gar nicht, dass sie eigentlich voll wiederholen, nonstop in der
Ja.
Schleife, was die Vergangenheit ist. Ja.
Ja, die Vergangenheit lebt ja weiter in uns. Also sei es in unserer Psyche, aber sei es halt auch in unserem Körper. Naja, also ich meine, was ist Trauma als im Grunde gespeicherte Erfahrungen in unserem Körper, die wir nicht metabolisiert haben, die wir nicht verstoffwechselt und verarbeitet haben? Und das Gleiche gilt für unterdrückte Emotionen. Ja, sei es nun die von vor einer Woche oder von vor 10 Jahren oder aus unserer Kindheit. Und auch hier denke ich, ist es ja auch, wofür ist das denn gut? Ja, dass Leute sowas sagen, ja, ah, immer in der Vergangenheit und so weiter, weil macht Spaß, in der Vergangenheit zu wühlen und sich mit seinen Traumata auseinanderzusetzen. Naja, nicht unbedingt, es kann halt auch echt schmerzhaft sein und es kann sehr unangenehm sein und da können sehr viele alte Ängste und alte schmerzhafte Emotionen hochkommen und insofern hat es schon auch seinen guten Grund, warum da viele Leute nicht hingehen wollen, ne? Na, also nochmal zurück so zu deiner ersten Frage oder einer deiner ersten Fragen rund um, muss es denn immer der Schmerz sein, der uns tiefer in unsere innere Arbeit bringt? Aber schlussendlich sind wir, ja, laufen wir durch unser Leben als Archiv unseres Lebens. Und im Grunde genommen sind genau diese Erfahrungen, die gespeichert sind und nicht verarbeitet wurden, die im Grunde uns davon abhalten, das Leben zu führen, das wir eigentlich leben möchten. Ja. Und wie so eine Blockade, über die wir einfach nicht hinwegkommen. Und dann können wir im Außen noch so viel verändern und noch so viel tun. Aber wenn wir da nicht an diese innere Blockade rankommen, dann kommen wir da nicht weiter. Bleiben wir weiter immer wieder in dieser Wiederholungsspirale hängen. Also ich kenne das zum Beispiel, ne, im Bereich Beziehungen. Ich bin einfach immer wieder und täglich grüßt das Murmeltier von einer ungesunden Beziehung in die nächste. Und ich dachte immer nur, nee, es liegt an den Partnerinnen, es sind einfach die falschen Partnerinnen. Und immer nur alles im Außen projiziert, bis ich irgendwann mal mir so was weiß ich, so die 10 Jahre davor angeguckt habe und festgestellt habe, Moment mal, also der gemeinsame Nenner von all diesen Beziehungen bin ja ich.
Coole
Und
Erkenntnis.
dann durfte ich erkennen, okay, ich glaube, es wäre mal Zeit, mich anzugucken, statt immer nur mein Gegenüber. Und das war für mich ein großer Schlüsselmoment, weil das war wirklich aus dem Unbewusstsein aufzuwachen. Das war ein ganz großes Ding, ja. Dass ich eigentlich ja in der Power bin, ja, und die Kontrolle darüber habe, ja,
Ja,
wie
und
ich
das ist
meine
eine schöne
Beziehungen lebe.
Ansicht darauf, ne, dass du in der Power bist, die Veränderung herbeizuführen. Aber was bei den meisten ja aufploppt, ist das Thema Schuld. Ja, also ich bin schuld, dass ich irgendwie nicht die richtige Partnerin bin für
Klar.
XY oder dass es nicht läuft oder dass es nicht funktioniert, wie auch immer.
Ja.
Ja, und dann
Ja.
kommt dieses Schuldthema und dann wird es gleich wieder, aha, nee, lieber doch nicht. Und deswegen ist es eine schöne Sicht darauf, wie du gerade sagst, ne? Es gibt einem diese Selbstermächtigung zurück. Ich
Ja.
kann hier was bewirken. Also ich bin der Schlüssel zur Veränderung.
Total. Und also ich war auch lange in dem Schuldding drin, ne? Und habe mich selber abgewertet und ich bin das Problem und so weiter. Und das kann natürlich, klar, das ist so die andere Seite, ne, der Medaille. Und gleichzeitig zu sehen, okay, wow, ja, also wenn ich das Problem bin, dann bin ich aber ja auch die Lösung. Und das, finde ich, ist total ermächtigend, weil ich bin dann in all diese Bereiche tiefer gegangen. Und da ging es dann erst so richtig tief los, als ich das gecheckt habe. Das war dann wirklich so von der oberflächlichen Persönlichkeitsentwicklung und einer oberflächlichen inneren Arbeit zu einer wirklich tiefgründigen, wo es dann wirklich tief geht und sich so seine Anteile anzugucken und all die Arten und Weisen, wie ich im Außen projiziere und auch wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen, für die Umstände, die ich für mich kreiere. Und das ist natürlich auch unangenehm, weil scheiße. Ich meine, ja, wenn, als ich mir dann, ich kann mich noch so gut an eine Breathwork-Session erinnern. Das ist auch schon einige Jahre her, aber ich habe mich immer als Opfer gefühlt in meinen Beziehungen. Das mir wurde immer etwas angetan oder ich wurde verlassen, ich wurde verletzt und so weiter. Und ich bin sozusagen das Opfer. Und da habe ich mich drin gesuhlt. Und irgendwann hatte ich eine transformative Atemsession. Und dann, das war bevor ich Christine kennengelernt habe. Und da waren auf einmal alle meine Ex-Partnerschaften waren so vor mir aufgereiht. Und ich, jede einzelne kam dann so zu mir und hat mir gezeigt, wie ich sie eigentlich zurückgewiesen habe und sie verletzt habe. Und das war für mich total, also das war wirklich ein großer Erleuchtungsmoment danach, als ich es dann integrieren durfte, weil ich dann erstmal gecheckt habe, dass ich genauso Verantwortung getragen habe. Ja, nicht nur mein Gegenüber, sondern dass ich genauso viel damit reingegeben habe, dass es nicht funktioniert hat, ja, und dass ich verletzt wurde. Und aber das konnte ich ja nicht sehen, wenn ich weiterhin immer nur in diesem Opferding drin bin. Und dann hat sich bei mir so ein Knoten gelöst, dass ich eben gecheckt habe, okay, wow, also welchen Beitrag leiste ich denn dafür, dass meine Beziehungen nicht funktionieren? Und ja, es war natürlich auch keine angenehme Reise, da tiefer zu gehen, aber schlussendlich bin ich da in die Ermächtigung gekommen. Total. Ja. Weil wenn ich das Problem bin, bin ich auch die Lösung. Ja.
Ja, und manchmal ändert sich dann im Außen gar nicht so viel. Also ich habe das bei mir oft feststellen können, dass sich in der äußeren Situation jetzt nicht weltbewegend was verändert hat, aber dass ich völlig anders darauf reagiere. Dass mich das gar nicht mehr so anspringt sozusagen oder ich entspannt bleiben kann oder ich es mit einem gewissen Abstand überhaupt mal betrachten kann. Und sich allein dadurch, weil meine Reaktionen natürlich dann anders sind, Dinge gar nicht mehr ergeben, die vorher selbstverständlich gewesen wären, um dann wieder irgendwie in dieser Abwärtsspirale runter zu segeln, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Illusion, die wir einfach oft auch haben, oder so eine Fantasie, dass wir eben, dass ich im Außen was verändern muss, damit es mir besser geht. Und schlussendlich kommen wir dann da drauf irgendwann, vielleicht, maybe, wie du es gerade erzählt hast, dass sich in mir was verändern, damit sich im Außen vielleicht was verändert. Oder aber selbst dann ist es gar nicht mehr so so wichtig, dass sich im Außen was verändert. Weil ich ja auf einmal eine andere Beziehung zu meinem Außen habe, dadurch, dass sich bei mir im Inneren was verändert hat. Und das ist ein wahnsinnig spannender Prozess. Und ne, das ist ja auch, ich meine, so viele Leute kommen zum Coaching oder in Therapien, die wollen halt sehr schnell Ergebnisse haben. Ne? Die wollen schnell, dass sich was verändert. Und ich verstehe das auch, weil der Leidensdruck ist sehr hoch, der Schmerz ist vielleicht sehr intensiv, die Leute haben die Schnauze voll, wollen was verändern. Verstehe ich. Und gleichzeitig ist wirkliche Veränderung, die braucht einfach echt auch seine Zeit. Ja, also wenn wir uns überlegen, wie lange wir mit bestimmten Konditionierungen und Traumata und unterdrückten Emotionen und bestimmten Mustern schon unterwegs sind in unserem Leben und wie lange unser Körper damit schon umgeht, ja, mit bestimmten auch Nervensystemkonditionierungen. Und oftmals sind es ja Jahrzehnte. Ja? Und insofern braucht es einfach auch wirklich seine Zeit, dass wir das langsam entwirren und da ein bisschen Ordnung reinbringen, mehr Kohärenz auch reinbringen in unser System und unserem Nervensystem und unserem Körper auch wieder beibringen, anders und oder neu zu reagieren und wieder mehr in die Regulation zu kommen. Und insofern, ja, ist das leider auch so ein Teil unserer Gesellschaft, glaube ich, unserer Kultur, ne? Immer alles sehr, sehr schnell. Wir schnell Ergebnisse haben. Ja. Aber was das angeht, glaube ich, es ist einfach ein langsamerer Prozess. Und das stimmt nicht überein mit der Art und Weise, wie viele Menschen sich ihr Leben vorstellen. Also hättest du mir damals gesagt, wie lang dieser ganze Heilungsweg für mich dauern würde, hätte ich umgedreht und wieder in die andere Richtung gegangen. Okay, ciao, mache ich nicht.
Ja. Deswegen ist gut, dass wir es vorher nicht wissen. Wir wollen es zwar gerne kontrollieren, aber es ist auf der anderen Seite gut, einfach nur mal loszugehen und mal zu schauen, wohin die Reise geht. Angenommen, wir würden jetzt dann mal merken, ja, dass wir fühlen und würden es vielleicht sogar fühlen, merke ich, dass für ganz viele dann trotzdem die Herausforderung ist zu benennen, okay, ich fühle jetzt hier XY, aber was brauche ich denn jetzt eigentlich damit, ne, sozusagen? Also überhaupt Bedürfnisse wieder zu erkennen und dann auch dafür einzustehen und dafür zu sorgen, dass ich mich gut um mich kümmern kann. Also gerade für Eltern jedenfalls, je kleiner die Kinder, desto schwieriger ist es, glaube ich auch. Wie können wir da wieder hinkommen, dass wir überhaupt bemerken, was ist denn mein Bedürfnis da dahinter? Mhm. Angenommen, ich hätte jetzt schon mal festgestellt, was meine Gefühle sind.
Dass du Bedürfnisse hast.
Genau.
Das ist ja erstmal der erste Punkt.
Voll. Nicht nur alle anderen, sondern auch ich. Ja. Und wie kann ich dann auch noch gut für mich sorgen?
Naja, also wie gesagt, der erste Punkt ist ja erstmal zu identifizieren, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Also ich bin auch die längste Zeit rumgelaufen und wusste eigentlich gar nicht, was meine Bedürfnisse sind. Und selbst wenn ich es gewusst habe, fand ich es sehr schwierig, dafür einzustehen. Aber ich glaube, das ist erstmal so der erste Punkt. Was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht und damit mein Nervensystem reguliert ist und damit sich mein Körper sicher fühlt? Ich glaube, das ist mal eine ganz wichtige Frage, mit dem sich Menschen auseinandersetzen dürfen. Und die nächste Frage ist dann, okay, wenn ich merke, und beziehungsweise der nächste Schritt wäre dann, ne, indem wir vermehrt wieder eine Verbindung zu unserem Körper aufbauen. Aber da geht es ja erstmal auch darum zu identifizieren, wie fühlt sich das denn an, wenn ich über meine Bedürfnisse drüber gehe, zum Beispiel. Und wie fühlt sich's an, wenn meine Grenzen nicht gewahrt werden? Ja, so all diese Dinge, wie spüre ich das denn, dass ich meine Grenzen erreiche? Wie spüre ich denn, dass mein Körper gestresst ist? Wie spüre ich denn eigentlich, was Nein ist in meinem Körper? Damit fängt es an, das ist die absolute Basis, das erstmal wahrnehmen zu können, weil die Problematik ist bei sehr vielen Menschen, dass sie das viel zu spät checken. Und dann ist große Wutausbruch, na, große Drama und Streit, oder der Burnout oder was auch immer. Und gerade bei Burnout und so weiter, ne, im Grunde genommen zeigt uns das ja nur, dass wir ganz lange die Signale unseres Körpers ignoriert haben. Mhm. Oder wenn ein großer Streit vom Zaun bricht, ist das ja nicht, meistens hat das ja nichts mit der Situation jetzt zu tun, sondern mit all den Dingen, die wir davor ignoriert haben und nicht zur Sprache gebracht haben. All die Momente, wo wir unsere Grenzen ignoriert haben, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse ignoriert haben. Insofern ist da wirklich der erste Schritt zu gucken, und das können die Leute jetzt gerade, wenn sie zuhören, einfach machen, wie fühlt sich in meinem Körper ein Nein an?
Und ich glaube, da ist die größte Herausforderung, weil wir eben oder ganz viele eben so konditioniert sind aus unserer Kindheit, dass das Nein eigentlich nicht zählt. Ja, also das Nein von einem Kind nicht. Wir wünschen uns alle Erwachsene, die hinstehen und sagen, nein, will ich nicht oder ja, will ich, die auch ihre körperlichen Grenzen verteidigen. Das würden mir alle Eltern sagen, na klar will ich, dass meine Tochter ganz klar Nein sagt, wenn sie es nicht möchte. Aber wenn wir Kindern als kleine Kinder nicht erlauben, dass ihr Nein etwas zählt, dann ist es natürlich schwierig, dass wir dann irgendwann Erwachsene haben, die dann dafür einstehen können. Ja, und deswegen fängt das eben eigentlich sehr, sehr früh an und ist so schwierig, als Erwachsener wieder zu spüren, wo spüre ich denn dieses Nein? Ja, also wo ist denn diese Grenze? Wann fängt denn die an und wie fühle ich mich damit? Mhm. Beziehungsweise auch, ich fühle mich eigentlich dann schlecht damit, ja, weil ich es eigentlich nicht darf. Ich bin dann falsch, wenn ich für diese Grenze einstehe. Ich hatte letzte Woche eine Klientin mit zum Thema Grenzen und das war so spannend zu sehen, weil sie sagt, ich will die nicht vertreten. Ich will gar nicht Nein sagen. Ich möchte das aber alles gar nicht. Ja, und wir dann erst geguckt haben, ach, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du dieses Nein sagen würdest? Ja, und dann kamen diese ganzen Konditionierungen eigentlich. Dann bin ich falsch, dann bin ich nicht liebenswert, dann kriege ich Ärger, ja, dann kriege ich die ganzen Sätze wie, also das zählt nicht oder du hast hier gar nichts zu sagen, solange du deine Füße bei mir unter den Tisch stellst und. Mhm. Und deswegen ist es so, so schwer als Erwachsener dann wieder überhaupt zu spüren, wo fängt die Grenze an?
Naja, also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich, die meisten von uns haben uns eben davon abgespalten auch, ne, wenn wir gelernt haben, dass das Nein nicht zählt und dass ich eventuell bestraft werde, wenn ich Nein sage. Also spalte ich mich von dem Gefühl und meinen Bedürfnissen ab. Und das fängt ja auch schon früh an. Also sagen wir mal, ich Also ich erinnere mich da auch sehr gut, wenn ich Sachen nicht essen wollte früher oder meinen Teller nicht aufessen wollte und ich habe Nein gesagt, dann war so, nee, du isst es auf. Also musste ich es aufessen. Also ich musste ja mein Nein übergehen, um den Regeln meiner Eltern zu folgen. Also mein Nein halt in dem, und da musste ich musste meinen Körper übergehen und meinen Körper ignorieren. Und das sehe ich auch sehr häufig bei Menschen, die zum Beispiel es unterdrücken, auf die Toilette zu gehen. Einfach die Blase ist voll, aber die gehen nicht auf Toilette, die ignorieren das. Oder es ignorieren, wenn sie Durst haben oder Hunger haben oder das sehr lange herauszögern. Also das zeigt mir einfach nur, dass die gelernt haben, ihren Körper zu ignorieren, ja, ihren Körper zu übergehen und ihre Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Das haben aber sehr, sehr viele Menschen. Und auch hier, da fängt es erstmal wieder an, ah, okay, meine Blase ist voll, ich gehe jetzt auf die Toilette und ich ignoriere das nicht nochmal eine Stunde oder zwei, ja, weil irgendwie gerade 1000 Sachen im Außen vielleicht sind. Oder eben, ah ja, ich habe Hunger, ja, dem wirklich auch nachzugehen oder ich habe Durst. Und ich glaube, das sind so ganz primäre Bedürfnisse natürlich, und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen simpel erscheinen, aber wenn wir da mal wirklich drauf achten in unserem täglichen Leben, das sind die kleinen Dinge, die uns helfen, wieder in Verbindung auch mit unserem Körper zu kommen. Und ja, auch zu schauen, also wenn wir uns unser Nervensystem angucken und unsere unterschiedlichen Reaktionen, ja, wie wir auf Stress reagieren und so weiter, eben, dass ich nicht erst merke, wenn ich schon drüber bin, sozusagen, ja, aus meinem Stresstoleranzfenster rausgefallen bin, und dann nur noch die Türen knall und so weiter, weil ich einfach endlich meine Ruhe haben möchte, sondern woher, wie kann ich denn das schon vorher merken? Und um das vorher zu merken, brauche ich natürlich schon eine bessere Verbindung zu meinem Körper, weil das sind natürlich subtilere Signale, die mein Körper dann gibt. Aber viele sind da so dissoziiert von ihrem Körper, dass sie das erst dann mitkriegen, wenn die Signale extrem stark sind. Ja, und wenn die Bedürfnisse schon so oft übertreten wurden, ja, dass eben dann die Explosion kommt. Und dann merken sie erst, was eigentlich los ist. Aber der Körper, der gibt ja schon ganz lang vorher Signale. Ganz, ganz, ganz lang vorher. Ja, also zum Beispiel auch bei Menschen, die mit Panikattacken zu tun haben, die sagen oft, kam aus dem Nichts. Ne, ist einfach so passiert. Ich hatte auf einmal eine Panikattacke. Das Ding ist aber, und das zeigt uns auch die Wissenschaft und wissenschaftliche Studien, dass sich eine Panikattacke über Stunden hinweg anzeigt schon. Ja, und Signale, der Körper schon Signale schickt, ja, die aber einfach ignoriert werden. Insofern finde ich, es ist wichtig, ja, zu gucken, okay, was ist mein Nein? Gleichzeitig aber auch zu gucken, was ist ein Ja? Wie fühlt sich ein Ja in meinem Körper an, zum Beispiel? Und vielleicht müssen wir erst mal damit anfangen, ja, wenn das Nein vielleicht noch zu gefährlich ist. Wie fühlt sich es dann für mich an, wenn ich gestresst bin? Ja, eine leichte Übung, die Leute machen können, ist zum Beispiel so in eine Aktivierung gehen mit ihrem Körper, so ihre Hände und ihre Arme zu schütteln, vielleicht auch ihren Kopf zu schütteln und so weiter, ja, und das mal eine Minute machen und vielleicht auch ein bisschen intensiver atmen und dann wieder in die Ruhe zurückkommen und dann einfach nur mal das Spüren im Körper, wie sich Aktivierung im Körper anfühlt. An Stress und Angst und Wut und so weiter ist ja nichts anderes wie Aktivierung im Körper. Und erstmal Aktivierung im Körper wahrzunehmen. Wie fühlt sich mein Körper an, wenn der aktiviert ist? Und jedes Mal, wenn meine Bedürfnisse ignoriert werden oder ich meine eigenen Grenzen übergehe, dann zeigt das mein Körper eigentlich an in Form von Aktivierung. Und die immer subtiler und subtiler wahrzunehmen, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig. Und nicht erst, wenn es eigentlich schon eben drüber ist, sozusagen.
Ja,
Genau.
womit wir eigentlich auch wieder ja den Kreis schließen, denn wir sind eigentlich dann schon wieder bei der Entschleunigung angelangt.
Ja.
Um das mitzubekommen, ist Entschleunigung, glaube ich, ja, der Game Changer vermutlich. Denn sonst werden wir es wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Absolut. Wie gesagt, um wirklich mit unserem Körper in Verbindung zu kommen, braucht sie Entschleunigung. Absolut. Definitiv.
Das war ein super schönes Gespräch mit dir, Conny. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und die stelle ich allen, die zu mir in den Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Conny heute mit auf den Weg geben wollen?
Der kleine, wie alt ist die kleine Conny?
Darfst du dir aussuchen.
Die kleine Conny, sagen wir mal 5. Die kleine Conny, die ist 5. Ich würde dir sagen, hey, du bist genau richtig so. Bist genau richtig so. Darfst wütend sein, darfst traurig sein. Du machst gar nichts falsch. Und ich liebe dich so, wie du bist. Und du bist perfekt.
Super
Ja.
schön. Vielen
Ja.
Dank.
Danke dir.
Ja, wenn jetzt jemand das hört und vielleicht auch so richtig Bock hat auf diese Ausbildung zum Beispiel, eure Intersoma Breathwork-Ausbildung oder sonst irgendwie mit dir in Kontakt kommen möchte, wo findet man dich am besten?
Am besten findet man mich über Instagram. Breathwork.alchemy ist da mein Handle. Ansonsten, genau, über intersomabreathwork.com findet ihr alle Informationen zu unserer Ausbildung. Und ja, ich mache regelmäßig auf Instagram Live-Sessions, Breathwork zur Nervensystemregulierung. Und wenn da Leute Lust haben, vorbeizugucken und auch, ja, ich mache immer am Anfang auch somatische Übungen, damit die Leute ein bisschen wieder mehr ihr somatisches Bewusstsein üben können. Und dann gehen wir in eine Atemübung. Und ja, können Sie vorbeikommen und mal mitmachen.
Sehr gut, das werde ich auf jeden Fall alles verlinken, damit man das möglichst einfach finden kann.
Sehr schön.
Und dann danke ich dir total, dass du dir Zeit genommen hast heute, mit
Danke
mir
dir, liebe
hier
Nora.
Ein bisschen zu sprechen. Und
hat mich sehr gefreut.
Ja, freue mich, wenn wir uns irgendwo irgendwie wieder begegnen und in Verbindung kommen.
Genau. Danke dir.
Ciao. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.